Politikbeobachter, als jemand, der sich in dieser Gesellschaft mit offenen Ohren und Augen bewegt. Ist das eine spannende Zeit für Sie? Eine Zeit, wo eine Zäsur sich andeuten könnte, die ähnliche Tragweiten hat wie die Zäsur 1989?
Eine spannende Zeit ist es auf jeden Fall. Es bewegt sich sehr viel. Also wenn wir das mal mit den 60er, 70er Jahren, da hatten wir auch, es gab eigentlich immer irgendwo Unruhe während den 70er Jahren, den Terrorismus. Wir hatten die Ausläufer der Studentenbewegung. Aber es gab natürlich Phasen in der Nachkriegsgeschichte, die wesentlich ruhiger waren. Dann hatten wir 1989, die Balkankriege waren auch eine Zäsur in Europa. Und wir stehen jetzt vielleicht wieder an so einem, will nicht sagen Wendepunkt, aber an einem kritischen Punkt. Wenn dieses europäische Projekt vollkommen auseinanderfliegt, wäre das natürlich auch für die Zukunft Europas problematisch. Also ich glaube auch, dass viele Menschen durchaus für Europa sind. Sie haben Probleme mit diesem Geflecht an europäischen Institutionen, wo man nicht so richtig weiß, wer ist wofür verantwortlich, wer macht was. Also diese emotionale Bindung, diese Identifikation mit den europäischen Institutionen ist nicht im gleichen Maße da wie vielleicht im alten Nationalstaat. Da ist noch nichts an die Stelle getreten. Aber wenn der Euro baden geht, würde ich sagen, okay, auch das wäre vielleicht nicht gerade gut, aber das wird man wahrscheinlich verkraften können. Aber wenn Europa als Ganzes auseinandergeht, wäre das schon problematisch. Letzten Endes dürfen wir nicht vergessen, das sind zwar immer wieder Politiker reden, aber daran ist ja auch etwas dran, dass diese lange Phase des Friedens, die wir heute in Europa haben, einmalig in der Geschichte ist. Wir sind die erste Generation und die jüngeren Generationen, die Europa ohne Krieg erleben, wenn wir von den Balkankriegen absehen in den 90er Jahren. Das hat noch keine Generation vorher erlebt. Früher sozusagen, da gab es permanente Kriege. Und insofern können wir schon von Glück sagen, dass wir auch durch diesen Prozess der europäischen Integration, auch durch die Einbeziehung jetzt der Länder Ostmitteleuropas, doch eine große Zone der politischen Stabilität haben, in der es zumindest keine militärischen Auseinandersetzungen gibt.
Aber es gibt dennoch viele Unwägbarkeiten. Wir haben am Beginn dieser Sendung darüber gesprochen. Man kann nicht alles vorhersehen. Man kann Politik und Politikentwicklung nicht naturwissenschaftlich, mathematisch erklären. Da sind gewisse Unwägbarkeiten. Wie müssen wir uns das vorstellen? Der Politikwissenschaftler Lothar Probst, der legt sich diese Phänomene auf den Arbeitstisch oder auf den Seziertisch und begutachtet sie, versucht sie einzuordnen. Ist das ein großer Reiz? Ich könnte mir das vorstellen, wenn man so unterwegs ist wie Sie. Oder kommt dann manchmal auch der Privatmensch Lothar Probst, der sich vielleicht Gedanken macht um die persönliche Zukunft, um die Zukunft der Familie, der Freunde zu Wort?
Also ich bin eher ein optimistischer Mensch. Ich versuche immer irgendwo in jeder Entwicklung auch das Positive zu sehen. Ich fühle mich jetzt nicht persönlich bedroht oder ich habe keine großen Sorgen. Ich glaube, dass wir in Deutschland im Vergleich auch zu vielen anderen Ländern einen hohen Standard des Lebens haben. Persönlich muss man sich als Beamter nicht so viel Sorgen machen, auch wenn Bremen der höchst verschuldete Bundesstaat in der Bundesrepublik ist. Also natürlich gibt es immer etwas, was anders kommen kann, als man bei allem Optimismus sich vorstellt. Man könnte eigentlich genauso gut Pessimist sein, weil der Pessimist ist ja nur der aufgeklärte Optimist. Ja. Also insofern ist immer die Frage, von welcher Seite man an die Dinge herangeht. Ausschließen kann niemand, dass durch einen Währungsschnitt auch persönliche Bestände, die man vielleicht hat, also sozusagen persönliches Vermögen, dass das verloren geht. Das kann niemand gegenwärtig wissen. Natürlich denkt man darüber hin und wieder mal nach, denkt auch darüber nach, lohnt es sich überhaupt hier und da ein paar Euro auf die Sparkante zu legen, weil vielleicht sind sie bald futsch. Solche Gedanken gehen auch dem Politikwissenschaftler durch den Kopf. Ich glaube, das ist ganz natürlich. Aber im Großen und Ganzen bin ich eher optimistisch, dass sich ein Weg finden lässt. Aber ich glaube, wir stehen vor einer langen Durchstrecke. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch mit weiteren Einschnitten verbunden ist. Wir erleben das jetzt an den Staaten, in denen die Krise richtig durchgeschlagen ist. Griechenland, Italien, Spanien, die machen eine ganz bittere Phase durch. Die ostmitteleuropäischen Staaten haben diese Phase direkt nach 1990 schon durchgemacht. Da sieht man auch die Umbrüche und die Verwerfungen, die sozialen Verwerfungen, die das mit sich bringen kann. Wir können in Deutschland heilfroh sein, dass wir davon noch verschont sind. Probleme der Arbeitslosigkeit und so weiter stellen sich hier nicht in gleicher Schärfe, wahrscheinlich wie in anderen Ländern, die eher eine jüngere Bevölkerung haben. Außerdem haben wir mit dem Ausbildungssystem, haben wir hier sozusagen Vorteile gegenüber anderen Ländern, die das nicht haben mit der dualen Ausbildung. Also eigentlich sind wir ganz gut aufgestellt, aber klar, Deutschland wird auch nicht ganz ohne Verwerfungen aus dieser Krise herauskommen. Wir bürgen inzwischen ja mit vielen Milliarden auch für das, was dort alles verhandelt worden ist. Wenn das mal fällig wird, also dann werden die Spielräume der Politik noch enger werden, als sie sowieso schon sind.
Was man auf jeden Fall prognostizieren kann, Ihnen gehen die Themen nicht aus. Sie werden viel zu tun haben. Nun weiß ich, dass Sie gerne lesen, Sie schreiben gerne, Sie halten gerne Vorträge, Sie kochen auch sehr gerne. Alles Dinge, für die man wahrscheinlich viel zu wenig Zeit hat als Professor, als Leiter eines Instituts an der Universität Bremen, die jetzt auch noch Exzellenz-Uni ist. Da gibt es wirklich viel zu arbeiten. Könnten Sie sich vorstellen, nochmal in Ihrem Leben etwas ganz Neues anzufangen?
Um etwas ganz Neues anzufangen, ist es, glaube ich, zu spät. Ich meine, ich habe ja das Glück, über meine wissenschaftliche Arbeit dann hin und wieder auch diesen alten Traum, über den wir gesprochen haben, des Journalismus, wenigstens ansatzweise zu verwirklichen. Ich bin ja auch immer gerne Gesprächspartner, so wie heute beim Radio oder auch beim Fernsehen, das haben Sie angesprochen, als Kommentator. Ich beteilige mich gerne am öffentlichen Diskurs, auch am öffentlichen Streit. Ich äußere mich dann manchmal auch mit Meinungen, die ja nicht wissenschaftlich immer fundiert sein können, weil da geht es darum, innerhalb eines Meinungsstreites oder Meinungsspektrums Position zu beziehen. Also davor habe ich keine Scheu. Das werde ich auch sicherlich weiter tun. Ansonsten die Tätigkeiten bis auf das Kochen, die Sie aufgezählt haben, gehören ja auch zu meiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Aber Sie haben recht, für das Lesen, auch für das Schreiben, auch für das Vortragen steht nicht immer ganz der Raum zur Verfügung. Auch an der Universität ist es so, dass viel Zeit mit dem Administrieren draufgeht, gerade wenn man Geschäftsführer eines Forschungsinstitutes ist. Da würde ich mir wünschen, dass ich dafür mehr Freiraum hätte, da muss ich dran arbeiten, dass ich diesen Freiraum mir schaffe und dass diese Leidenschaft für das Schreiben und auch für das Lesen, dass ich die etwas extensiver wahrnehmen kann, als das gegenwärtig der Fall ist.
Das wünschen wir Ihnen auch, Luther Probst.
Dankeschön.
Und sagen vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke meinerseits.